Und mal schauen, wie wir das heute verarbeitet kriegen. Wir Menschen wissen ja unheimlich viel. Wir sind sowas von weise, dass es in der Zwischenzeit kaum noch einen Menschen gibt, der alles überblicken kann. Ich sage immer gerne dazu, wir leben in der Zeit des Fachidiotentums. Egal, wie weit man sich ausbilden lässt, egal, wie weit man kommt, es gibt immer noch wieder eine Aufsplittung, wo man sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann. Heutzutage Ingenieur zu sein zum Beispiel, ist etwas völlig anderes, wie vielleicht noch vor 60, 70 Jahren. Heute sind die Wissensfelder alle so kompliziert und so umfänglich, dass man sich sehr schnell spezialisieren muss, um überhaupt alles mitzubekommen. Wir wissen so sehr viel, aber was von dem, was wir letztendlich alles wissen, was wir in uns tragen, ist uns davon eigentlich wirklich bewusst? Und deswegen fange ich bereits heute in der Begrüßung damit an, eines schon mal klarzustellen. Wer sind wir eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und welchen Status habe ich hier eigentlich heute Morgen? Wir haben das vorhin im Text gehört. Ich bin ein Geheiligter in Jesus Christus und zu allem Überfluss das auch nicht noch einmal zufällig, sondern ich bin dazu berufen. Und die nächste Frage mag vielleicht sein, und wer ist dann unser Gott? Und was haben wir von ihm heute zu erwarten, heute Morgen? Das haben wir auch im Text gehört, ich habe es ja auch schon mal angesprochen. Heute dürfen wir von Gott erwarten keine Zurechtweisung. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns offen annimmt. Wir dürfen erwarten Gnade und Friede von Gott und seinem Sohn Jesus. Wir wissen, dass wir alles individuelle Menschen sind. Und jeder von uns, der heute Morgen hier ist, hat seine ganz eigenen Probleme, ganz eigenen Sorge, ganz eigene Nöte. Aber wir haben einen sehr persönlichen Gott, der jetzt nicht ganz geballt in die Gemeinschaft hineinsprechen muss, so als wenn man mit einer Schrotflinte in den Wald schießt und hofft, dass man mindestens ein, zwei Körner treffen mag mit den Körnern. Sondern Gott kann ganz persönlich auf uns zugehen, in uns hineinsprechen. Und deswegen ist es aber auch wichtig, wenn wir etwas von Gott haben möchten, Gott überfällt niemanden so hinterrücks, sondern Gott wartet immer, dass wir den ersten Schritt tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz aufmachen und dass wir auch wirklich, wenn wir hier sitzen, etwas von Gott erwarten. Gut, jetzt habe ich es gesagt, wir selber, wer sind wir? Als zweites, wer ist unser Gott? Und die Frage ist dann eigentlich, ist denn diese Reihenfolge richtig? Und ist diese Reihenfolge mit gutem Gewissen zu vertreten? Erst ich und dann Gott? Erst die Menschen und dann Gott? Nun, die Apostel haben es in ihren Briefen immer so gehalten. Natürlich haben die Briefe geschrieben an eine Gemeinde und haben dann die Begrüßung erstmal an die Gemeinde gerichtet. Aber sie haben auch immer sofort in die Begrüßung, und deswegen nehme ich sie so gerne für die Eröffnung der Gottesdienste, sie haben auch immer sofort Gott mit angesprochen. Und ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Tatsache, die wir uns auch immer bewusst machen sollen. Wir gehören, wir als Kinder, als die Heiligen Gottes, heilig ist nichts Schlimmes, heilig bedeutet abgesondert für Gott. Getrennt von anderem für Gott. Also wir als die Heiligen Gottes, wir sollen ein ganz anderes Verhältnis haben zu Gott, nämlich Gott soll ständig mit uns sein, bei uns sein, in uns sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch damit rechnen. Das steht uns zu. Wir müssen nicht immer erst auf den letzten Drücker zu Gott kommen, wenn alles andere versagt hat, sondern unser Status als Kind Gottes, als heiliges Kind Gottes, als zu seiner Familie dazugehörig, wir dürfen auch gleich zu Anfang kommen, bevor wir selber an uns gescheitert sind oder an unserer Umgebung, und dürfen gleich von ihm etwas wünschen, etwas aussuchen, ihn damit ansprechen. Wir können sogar schon mit scheinbaren Sorgen zu ihm kommen, wenn sie uns noch gar nicht so sehr belasten, dass wir gar nicht mehr ein- und auswissen. Und ich finde, das sollten wir uns zur Gewohnheit machen. Wir sollten auf jeden Fall in erster Linie immer an Gott denken, mit ihm rechnen und mit ihm zusammengehen, den ganzen Tag. Die Bibel ist immer ein guter Ratgeber. Und nicht nur dafür und dabei, sondern, wie wir wissen, in allen Lebenslagen und in allen Fragen. Und weil das alles so wichtig ist, steht diese Predigt heute unter dem großen Oberbegriff Beziehungen. Die ganze Bibel besteht letztendlich aus Beschreibungen von Beziehungen. Da sind wir Menschen. Wer sind wir Menschen? Wie sind wir Menschen? Und wie gehen wir untereinander, miteinander um? Und als nächstes, da ist Gott. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und wie geht er mit uns um? Und dann die nächste Frage unweigerlich, daraus folgern aus diesen beiden Tatsachen, wie gehen wir dann mit Gott um? Wisst ihr, ihr Lieben, ich habe erst eine ganz kurze Zeit geredet und dabei doch bereits fast alle Probleme der Menschen, der Menschheit angesprochen. Es geht um Beziehungen zu sich selbst, mit sich selbst, zu den Mitmenschen und mit den Mitmenschen, zu Gott und mit Gott. Nun haben wir heute Morgen also bereits kurz abgeklärt, wer wir sind und in welchen Status wir haben und was wir von Gott erwarten können. Bereits da werden die ersten von uns schon ein gewisses Unbehagen verspüren. Bin ich das wirklich? Und will ich das auch sein? Nur gut, dass es aus der Bibel ist und so dort drin steht. Also so ganz falsch kann ich dann damit ja nicht liegen. Will ich ein Heiliger sein? Wie bin ich eigentlich dazu gekommen, als ich mich bekehrt habe? Das hat mir ja gar keiner gesagt. Ja, das ist sozusagen das Kleingedruckte, was man nicht gelesen hat. Aber es ist für uns geschrieben. Ja? Wir sind, als wir Jesus angenommen haben in unseren Herzen, da sind wir ausgestattet worden mit so viel Gnade, mit so viel Güte und Barmherzigkeit, wie, glaube ich, kein einziger Mensch unter uns hier jemals in seinem Leben von Gott abholen könnte. Wir brauchen keine Angst haben, dass die Vorratskammer bei Gott mal leer werden und er sagt, oh, tut mir leid, heute ist Gnade leider aus. Seh zu, wie du klarkommst. Nein, so ist es nicht. Ich kann euch sogar verraten, im Himmel gibt es so viele nicht abgeholte Geschenke, dass die manchmal schon richtig Platzangst haben. Und deswegen können wir auch ganz ohne Scham und ohne große Bedenken jederzeit zu Gott kommen und ihn um etwas bitten. Da werden wir vielleicht im Jahr auch nochmal drüber sprechen, was wir bitten dürfen, wie wir bitten können und wie wir das dann auch bekommen können, was Gott zu diesem Thema sagt. Denn das ist immer so entscheidend. Wenn wir etwas machen als die Heiligen Gottes, dann sollten wir auf jeden Fall vorher immer Gott fragen. Herr, wie siehst du das? Wie siehst du das? Vor einiger Zeit, ich glaube, das ist schon ein bisschen Jahre her, da gab es mal in Amerika so eine Bewegung, was würde Jesus tun? Da hatten alle so kleine Armbänder drum, das ist, glaube ich, auch hier nach Deutschland geschwappt, vorwiegend unter jungen Leuten. Aber immer, wenn irgendwas los war, dann haben sie ihr Armband gesehen und haben gesagt, oh, was würde denn Jesus in dieser Situation tun? Ja, und ich finde, das war eine ganz tolle Geschichte, auch wenn ich selber kein Armband hatte. Aber diese Frage an sich, was würde Gott denn an dieser Stelle tun, die kann manchmal so entscheidend sein. Und was viel schöner ist, die kann unser Leben so sehr erleichtern, wenn wir uns diese Frage stellen, weil dann fallen meistens gleich so 85% unserer eigenen Vorstellungen hinten runter. Und über die müssen wir uns dann gar keine Gedanken mehr machen, weil, wenn wir mal fragen, Gott, würdest du das auch so machen? Jesus, würdest du das auch so machen? Dann würden wir uns selber sofort die Antwort geben können, nee. Also Jesus würde das nicht machen. Und Jesus hat uns selber gesagt, wenn wir Gott sehen wollen, dann sollen wir ihn anschauen. Und dann sehen wir, wie Gott ist, der Vater. Und ich finde, das sollte uns auf unseren Wegen immer begleiten. Und wie gesagt, das ist nicht etwa eine Idee, wie man uns bedrücken könnte, wie man uns in ein enges Korsett stecken könnte, damit wir uns kaum noch bewegen können vor lauter Heiligkeit und vor lauter Theologie und Religion und dies und das. Nein, dieses ist ein Wort, um uns das Leben zu erleichtern. Einfach mal zu fragen, Gott, würdest du das auch tun? Oder was würde Jesus tun? Und ich sage euch, euer Leben wird entlastet werden. Es wird so sehr entlastet werden, dass vielleicht teilweise sogar Langeweile aufkommt. Und vielleicht habt ihr dann auch, so geht es mir immer wieder, vielleicht habt ihr dann auch tatsächlich mal ein bisschen mehr Zeit für Lobpreis und für Gebet und für viele andere gute Sachen, für Zwiesprache mit Gott. Und vielleicht bringt das wiederum noch mehr Segen, wie wir jetzt schon haben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wenn wir zu Gott gehen, dann werden wir nichts Schlechtes bekommen. Dann werden wir keinen Stein bekommen, wenn wir nach Brot fragen. Sondern Gott hat uns immer wieder vor Augen geführt, und zwar nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament, dass wir von ihm Gnade und Frieden abholen können. Weil sein Verhältnis zwischen uns, zwischen ihm und uns, ist durch Jesus geklärt. Da besteht kein Erklärungsbedarf mehr. Der Erklärungsbedarf steht ganz zweifelsfrei auf unserer Seite. Und wir sind gut beraten, ja, in allem immer wieder Gott anzufragen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin selber ein verhältnismäßig schwacher Mensch, muss man einfach so sagen. Und mein Leben ist nur deswegen verhältnismäßig leicht und locker, weil ich genau das praktiziere. Ja? Weil ich weiß, ich habe diesen verhängnisvollen Hang in mir, mich immer wieder ins Unglück zu stürzen. Ja, das ist leider so. Ich habe eine Prägung in mir, ohne Gott wäre ich schon vor 30 Jahren verloren gegangen, und zwar ganz sang- und klanglos, hätte auch keiner von Notiz genommen. Aber mit Gott und mit dieser Entscheidung, ja, wie will ich mit meiner Ehefrau umgehen? Wie will ich mit meinen Geschwistern in der Gemeinde umgehen? Wie möchte ich mit Gott umgehen? Die ist so lebensentscheidend, und die entscheidet letztendlich zwischen Wohlergehen, zwischen Ruhe, zwischen Friede, zwischen Gnade oder Eigenanstrengung, Stress und so weiter und so fort. Und dann kam heute Morgen unser Gebet. Gebet ist Kommunikation mit Gott, würde man heute modern sagen. Und zwar beten wir deswegen, und jetzt kommt es wieder das Wort, um eine Beziehung aufzubauen. Mit Gott ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich ein Widerspruch, wenn ich das, was ich eben gesagt habe, mal dagegen halte. Eigentlich sollen wir ja ständig, jeden Tag, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde schon die Verbindung mit Gott haben. Er soll in unserem Herzen sein, immer parat, ihn um Hilfe zu bitten, ihn um Hilfe anzufragen, um Gnade und Friede über uns kommen zu lassen. Aber so sind wir Menschen halt nicht, da wollen wir uns nichts vormachen. Und deswegen ist Gebet immer gut, ja, wenn man eine Beziehung mal abgebrochen hat, diese wieder aufzufrischen oder wieder neu anzufangen. Wir reden ja mit unserem Ehepartner auch nicht den ganzen Tag, auch wenn wir mit ihm zusammen im Hause sind. Wir wollen aber immer wieder ins Gespräch kommen, wenn es was zu besprechen gibt. Und dazu gibt es in der Bibel eben auch viele Tipps und Anregungen, ja auch Anweisungen. Zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ganz einfacher Satz eigentlich, ne? Aber könnte man schon stundenlang drüber nachdenken. Und auch an dieser Stelle werden dem einen oder anderen sicherlich schon ein paar Fragen auftauchen. Will ich das eigentlich? Beten, ja, okay, ich bin ja Christ, aber flehen? Ich soll flehen und Dank sagen? Na, ich weiß nicht, ich habe das schon alles gut hinbekommen diese Woche. War eine von den besseren Wochen bisher. Ist das dann nicht übertrieben, dann auch noch zu Gott zu gehen und ihn, ja, im Gebet anzuflehen und ja, Danksagung ihm zu bringen. Und nun kommen wir zu unserem ersten Teil aus der heutigen Losung, die besagt, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ich möchte an dieser Stelle ein ganzes Stück mal aus dem Psalm 95 lesen, weil da kriegen wir so ein bisschen den Eindruck, wie wir mit Gott umgehen können, vielleicht auch sollten oder sollen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzt dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ist das nicht ein toller Psalm? Und wir haben es heute Morgen im Gehorsam zu Gott, egal ob uns das bewusst ist oder nicht, wir haben das auch schon gemacht. Die Chorusse, die wir singen, die Lobpreislieder, die wir singen, haben irgendwo ein Wort Gottes aus einem Psalm oder aus der Bibel zur Grundlage. Und wenn uns hier gesagt wird, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen, dann ist das genau das, was Gott von uns erwartet. Das steht hier in seinem Wort. Und da können wir also schon zum ersten Mal sagen, okay, da sind wir schon mal gehorsam gewesen, egal ob wir es wussten oder nicht. Aber an der Stelle steigen viele dann auch schon aus. Knien und niederfallen, ist das nicht übertrieben und in der heutigen Zeit sowieso? Was soll da mein Nachbar sagen oder was soll der von mir denken? Also ich persönlich, ich habe das neulich mal gesehen, dass eine Schwester sich tatsächlich im Gebet hingekniet hat. Und wenn ich ehrlich bin, war mir das schon fast ein bisschen peinlich. Ist das nicht wirklich übertrieben, sich heutzutage noch hinzuknien, niederknien oder die Steigerung vor Gott niederfallen? Also ich weiß nicht. Ja, und genau das ist das Problem. Ich weiß nicht. Und außerdem, meistens ist es so, ich will das auch gar nicht genau so wissen. Und so sind wir wieder bei der Eingangsfrage nach der richtigen Reihenfolge. Erst ich oder erst Gott? Ich und meine Meinung an erster Stelle und dann Gottes Meinung vielleicht an zweiter Stelle? Oder ist es nicht angeraten, das umgekehrt zu handeln? Und die Antwort dazu ist doch ganz einfach, steht ja auch hier drin. Mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es zu tun mit dem Herrn, der uns gemacht hat. Ist da irgendwas nicht dran zu verstehen? Ich glaube nicht. Ach so, das ist also die Reihenfolge. Erst der Schöpfer und dann das Geschöpf. Ja, aus dieser Sicht ist das dann wohl auch verständlich und auch logisch. Aber was sträubt sich denn da so in mir? Nun, im Innern des Menschen ist eine Institution, die nennt sich Seele. Und diese Seele hat ein paar unliebsame Eigenschaften und Prägungen. Und eine davon ist der Stolz. Autsch. Die Stärke der einzelnen Seelen ist verschieden ausgeprägt. Und auch der Stolz ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark vertreten. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist der Stolz also, der uns immer solche merkwürdigen Gedanken gibt, wenn es darum geht, eine Beziehung zwischen Gott und mir herzustellen. Und wenn ihr mal in der Bibel nachschaut, in der Konkordanz vielleicht, was unter dem Wort Stolz alles abgeheftet ist und was da vorkommt, dann werdet ihr, ja, da werden uns ganz schön die Ohren klingeln. Aber ein Beispiel zum Beispiel, bevor ein Mensch fällt, wird sein Herz stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz, ein anderes Wort, ist Hochmut und das Gegenteil davon ist Demut. Die Demut erkennt alle biblischen Tatsachen bedingungslos an. Der Stolz sagt dagegen, ich entscheide selbst, was für mich richtig ist oder nicht. Ich bin ja erwachsen, ich bin schon groß, ich habe schon viel Erfahrung. Und die Schwerpunkte meines Glaubens setze ich selber und ich bestimme auch, wie weit ich damit gehe. Und das mache ich nicht nur mit biblischen Aussagen, sondern ich relativiere auch, inwieweit das für alles andere für mich zutrifft. Und darüber hinaus lege ich auch die Kriterien dafür fest, wie sich meine Nachbarn, Freunde, Geschwister, der Pastor und alle anderen sowieso verhalten dürfen. Und ich nehme mir auch das Recht heraus, mir darüber ein eigenes Urteil zu erlauben und im Zweifelsfall, und auch das immer gerne immer öfter, ein Urteil über alles und alle zu fällen. Für mich bin ich die letzte Instanz. Ich bin Aufklärer, ich bin Ankläger, ich bin Gericht und Richter. Am liebsten über meinen Nächsten, also meine Geschwister in der Gemeinde und die Menschen in meiner Umgebung, aber auch über alle Politiker, über alle Ausländer, über alle Andersdenkenden, ja, und natürlich auch über Gott. Wie sagte das ein bekannter Bayer, mir san mir, ja, ansonsten kommt da nicht mehr viel. Ja, und auch über Gott, mal ehrlich, auch über Gott. Was der da in seinem Wort über Eheleute sagt, über Homosexuelle, über Krieg und Frieden und noch so viele andere Sachen, das ist doch alles nicht für die heutige Zeit gedacht. Völlig out, völlig überholt. Also das kann alles schon nicht mehr gelten, jedenfalls nicht bei mir. Nun, ich selber, ich, Dieter Strunk, habe den Eindruck, als wenn wir uns dieses Jahr hier in unserer Gemeinde nicht nur schwerpunktmäßig über den Heiligen Geist unterhalten werden, wie es ja schon geplant ist, sondern auch über dieses Phänomen Stolz. Und zwar nicht, um uns schlechte Laune zu machen, sondern um in der Erkenntnis zu wachsen und um unsere Beziehungen zu pflegen, zu verbessern und vielleicht sogar auf eine neue Grundlage zu stellen. Die Bibel sagt uns nämlich, und das soll uns dann auch zum Segen werden, Stolz ist der Auslöser für viele seelische Schiefstände und körperliche Krankheiten. Und die Bibel sagt sogar, Stolz ist die Ursache überhaupt für den Niedergang eines Menschen. Und das können wir in den Sprüchen und Psalmen nachlesen. Natürlich kommt Stolz hier bei uns in der Gemeinde nicht vor. Aber wir sollten trotzdem darüber bestens informiert sein, weil bei anderen werden wir ihn wahrscheinlich immer wieder mal erkennen. Und dann können wir ja eingreifen. Gut, aber Stolz soll heute nicht das Thema sein, denn wir wollten ja über Beziehungen reden, Beziehungen untereinander, aber besonders auch unsere Beziehung zu Gott. Wir haben gelesen in der Bibel, und diese Aussage ist auch ziemlich klar, Gott ist Liebe. Naja, dann hat er ja wenigstens gut reden und damit sicher keine Schwierigkeiten. Aber was mache ich denn? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Problem ist, wenn ich mich selber nicht lieben kann, wie soll ich denn mal mit meinem Nächsten auskommen, beziehungsweise wie soll ich den denn lieben? Und nun kommen wir langsam zur Auflösung. Der Stolz, unser Stolz, sagt uns immer wieder im totalen Widerspruch zum Wort Gottes, wer wir sind, wie wir sind, wie wir sein müssten, was wir dürfen, was wir sollten, was wir nicht dürfen, was wir nicht tun sollen, wie wir mit anderen umgehen können und wann wir selbst entscheiden können, wann gut und richtig ist und wem wir vergeben können und wem nicht. Und hoppla, steht das in der Bibel nicht anders? Natürlich steht das dort anders. Die Bibel ist nämlich die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht irgendein Gerede, sondern die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und es ist nicht das, was deine Seele dir einreden und vermitteln will. Und deswegen nicht unser mehr oder weniger verwundeten und damit kaputten Seelenglauben, sondern einfach dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Nicht unseren mehr oder weniger verwundeten und damit kaputten Seelenglauben, sondern dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen. Jesus Glauben. Jesus ist das Wort, Jesus ist die Wahrheit. Und aus diesem Grunde müssen wir nicht in erster Linie wissen, was wir selbst sind und was unsere Seele uns sagt, wer wir und wie wir und was wir sind, sondern wir müssen wissen, was die Bibel, was das Wort, was Jesus, was Gott über uns sagt, wer wir sind, wie wir sind und was wir sind. Und damit können wir uns dann ständig abgleichen. Und damit können wir dann so nach und nach in uns eine Veränderung bewirken, wenn wir wissen, was Gott über uns sagt, wer wir sind. Will ich heiliger sein? Das ist gar keine Frage. Das ist eine Feststellung. Wenn ich Jesus Christus in meinem Leben angenommen habe als den Herrn, dann bin ich heiliger. Und die Frage ist, will ich mich dann so benehmen oder bleibe ich einfach so, wie ich bin und sage, okay, ich bin gerettet, was geht mich der Rest an? Und zwar sollten wir uns immer wieder im Worte angucken, was wir vor unserer Erlösung gewesen sind und was wir nach unserer Erlösung gewesen sind. Vor unserem persönlichen Golgatha und nach unserem persönlichen Golgatha. Damit wir auch die Unterschiede wirklich erkennen können und auch erkennen können, was sich alles in unserem Leben zum Guten gewendet hat, für das wir nun einmal nicht kämpfen mussten, sondern was wir im Glauben als Tatsachen annehmen können. Und selbst das müssen wir noch nicht mal alleine machen. Und dazu brauchen wir dann unbedingt den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheiten leiten und einführen kann. Der unseren wiedergeborenen Geist als Lehrer und Anwalt und Kraftspender zur Seite steht und der uns eine Kommunikation mit Gott erst möglich macht. Denn Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sonst ist alles vergebene Liebesmühe. Und nun kommen wir langsam der Sache immer näher. Nun kommt aber unsere Seele um die Ecke und lässt uns durch unseren Stolz dem Verbündeten des Teufels in uns sagen, also wirklich, Dieter, da passt du gar nicht hin. In den Plan passt du gar nicht rein. Du mit deinem ständigen Sündigen, gestern erst hast du wieder gelogen, am Wochenende warst du wieder angetrunken und deine Frau hast du die ganze Woche schlecht behandelt, deinem Bruder gegenüber warst du lieblos und hast ihn angemotzt und über deinen Pastor hast du schlecht gesprochen. Hör bloß auf, das hier ist doch gar nicht dein Club und schon gar nicht deine Wellenlänge. Vielleicht kennt der eine oder andere das ja, ich kenne das. Der Stolz, unser Stolz, ist der Beziehungskiller Nummer eins. Er stört und zerstört im schlimmsten Fall die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen, zu unserem Nächsten und versucht das letztendlich auch mit unserer Beziehung zu Gott. Wir müssen unsere Gegner kennen, um mit ihnen klarzukommen und sie in den Sieg Jesu mit einzubeziehen. Die Frage ist immer nur, und da kommen wir wieder auf uns, wem wollen wir denn in unserem Leben Raum geben in unseren Herzen, der Seele und dem Stolz oder unserem Geist und dem Geist Gottes? Und das ist eine lebenswichtige Entscheidung. Und was genauso wichtig ist, das dann auch in uns durchzusetzen. Also nicht nur zu hören, Hörer des Wortes zu sein, sondern das Wort Gottes auch in uns umzusetzen. Auf uns selbst gestellt ist das demoralisierend und unbeschreiblich mühselig. Aber mit Hilfe des Geistes Gottes geht das schon ganz gut. Reine Übungssache, würde ich aus Erfahrung sagen. Und wie geht das praktisch? Nun, ich mache das ja konkret jeden Sonntag, wenn ich euch mit der Einleitung dienen darf. Ich zitiere einfach nur das Wort Gottes und was er zu der jeweiligen Situation sagt. Meine Meinung ist da völlig uninteressant und wird hier auch nicht großartig aufgetragen. Damit niemand auf seine kapriziöse Seele hören muss, sondern sich am Wort Gottes orientieren kann. Und dabei macht es natürlich die richtige Auswahl, aber die lasse ich mir dann auch vom Heiligen Geist Gottes zeigen. Heute hat die Losung mal wieder ganz gut dazu gepasst. Nicht nur Teil 1, den wir eingangs schon gehört haben, sondern auch und ganz besonders Teil 2. Da steht nämlich, er hat uns berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und lesen wir das zum Schluss doch einfach nochmal in ganzer Länge, damit wir auch das Umfeld sehen. Die Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, das ist so eine Aufzählung. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid eine heilige Nation. Ihr seid ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und das stand übrigens auch schon im Alten Testament, 2. Mose 19. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, Mose, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Wir gehören damit zu. Wir sind eingepfropft in diesen Stamm. Wir gehören zu den Kindern Gottes, zu seiner Familie. Und damit haben wir dann auch heute gleich zum Beginn schon mal geklärt, was Gott von uns sagt, wer wir in Wahrheit sind. Wir erinnern uns, Jesus ist das Wort und er sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ist da noch interessant, was unsere Seele uns so gern über uns sagen möchte? Halten wir es doch einfach mit David, der mit seiner Seele redete und sie öfter auch zur Ordnung gerufen hat. Schweig still, meine Seele, was bist du so unruhig in mir? Zu diesem Thema hat Gott bereits alles gesagt. Und wenn wir das wissen, dann sind schon mal mindestens zwei Beziehungen geklärt. Einmal, wer ich in den Augen Gottes bin, wie ich in den Augen Gottes bin und wer ich in den Augen Gottes bin. Und dass ich so auch in eine Beziehung zu Gott treten kann, ohne Scham und ohne falsche Voraussetzungen. Ich befinde mich in Gottes Plan und bin gehorsam, wenn ich das so annehme und von diesen Tatsachen ausgehe. Und jetzt kommt zu guter Letzt noch ein dritter Punkt. Wenn wir wissen, was das Wort Gottes sagt, dann sind nicht nur diese zwei Sachen geklärt, sondern auch sogar noch vielleicht eine dritte Beziehung, nämlich die Beziehung zu meinem Nebenmann oder zu meiner Nebenfrau, zu meiner Schwester oder zu meinem Bruder, zu meinem Nächsten, die alle vor Gott denselben Status haben wie ich, wie immer ich ihn auch in der Vergangenheit behandelt habe, meinen Nächsten. Und das ist das Entscheidende, nicht wie ich die Welt sehe, sondern wie Gott die Welt sieht. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine ganz entscheidende Beziehung, nämlich die Beziehung zu Gott. Und genau an dieser Stelle möchte ich für heute abbrechen. Und ich möchte ein bisschen Appetit machen auf unseren Lobpreisgottesdienst, den wir im Februar haben. Da werde ich ganz speziell über diese Beziehung zu Gott sprechen. Und ich hoffe, dass ganz viele daran Interesse haben, mal zu erfahren, was Gott über die Beziehung zwischen ihm und uns sagt. Amen.